warum Firmen überhaupt Freelancer an Bord holen, ist einfach die Expertise und daran kann man arbeiten, wenn man kein Projekt hat. Und sollte man auch. Ich hatte vor allem am Anfang meiner Karriere eigentlich immer die Regel, dass ich nicht die ganze Zeit im Projekt bin, sondern auch immer 2 bis 3 Monate im Jahr einfach mein Wissen ausbaue. Solche Zeiten, auch wenn sie unvorhergesehen sind, kann man ja dann ganz gut nutzen.
Hey zusammen, ich bin Sören Elser.
Und ich bin Ralf Gehre.
Und das hier ist Digitalisierung pro Freelancer. Wir liefern Unternehmen, IT-Entscheidern und Freelancern ganz konkrete Werkzeuge und Erfolgsgeschichten, um digitale Innovationen richtig voranzutreiben.
Hallo und herzlich willkommen zu Digitalisierung braucht Freelancer. Ich freue mich, dass heute Philipp Brunnenberg wieder dabei ist. Philipp ist ein Big Data Experte und Data Science Berater. Er war schon mal bei uns im Podcast. Also, wenn du die Folge nicht gehört hast, würde ich auf jeden Fall nochmal anhören. Und ansonsten widmen wir uns heute einem sehr aktuellen und brisanten Thema, und zwar der Marktlage für IT-Freelancer in Deutschland. Wollen da mal so ein bisschen beide Sichten beleuchten. Einmal von Philipps Perspektive als Freelancer und Coach und von meiner Perspektive als Recruiter. Und einfach mal versuchen, einen 360-Grad-Blick auf den aktuellen Stand im Markt zu schauen. Insofern, Philipp, mega cool, dass du heute mit dabei bist.
Danke dir, ich freue mich auch. Danke auch für die Einladung und ich freue mich, glaube ich, wirklich ein interessantes Thema, was wir heute haben. Da bin ich auch gespannt von dir zu hören, wie eure Sicht der Dinge ist, aber wird bestimmt interessant.
Ja, Dito, wer jetzt die erste Folge nicht gehört hat, magst du vielleicht mal kurz 2, 3 Sätze zu dir erzählen, was du so machst, was du treibst, was dich beschäftigt?
Ja, gerne. Also ich bin Freelancer im Data Engineering seit 8 Jahren, habe auch ein paar Projekte schon in Machine Learning und AI gemacht, aber mache das jetzt schon relativ lange. Bin eigentlich Experte in Apache Spark und Big Data Platforms, mache dazu auch viel Content, habe mittlerweile auch ein Coaching-Programm, wo ich Leuten da sehr schnell auf eine sehr gute Flughöhe helfe. Und das ist eigentlich so zu mir. Ich bin auch weiterhin Freelancer auf der Suche, also suche auch weiterhin nach Projekten. Und insofern ist es auch für mich ein relevantes Thema, was wir heute besprechen. Und ja, ich freue mich drauf.
Ja, sehr cool. Also nochmal, wer quasi mehr zu Philipps fachlichem Background und Expertise hören möchte, hört gerne nochmal die ursprüngliche Podcast-Folge. Aber lass uns direkt mal einsteigen, die Marktlage für IT-Freelancer in Deutschland. Was ist gerade so deine Sicht der Dinge? Was hörst du so von deinen Kollegen? Was sind deine eigenen Erfahrungen? Magst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen?
Ja, schwierig. Das ist so die Baseline, von dem, was ich viel höre, von Recruitern, die auf mich zukommen oder die Projekte haben, von allen möglichen Leuten, anderen Freelancern, mit denen ich in Kontakt bin, ist eigentlich die Quintessenz, dass es für alle ein bisschen schwierig ist aktuell, vor allem Freelancer eben. Und auch im Zuge von einem Coaching, ich hatte einen Call mit einem Coaching-Interessenten, der sich dafür interessiert hat, Apache Spark eben zu lernen, weil er jetzt gerade mit seinem Computer Science Studium fertig ist. Bei dem habe ich auch so richtig mitgekriegt, dass der eigentlich so Art Ängste hat, keinen Job zu finden im Software Engineering, beziehungsweise in seinem konkreten Fall im Big Data Software Engineering oder Data Engineering. Und da ist mir so richtig klar geworden, dass es schon eine sehr außergewöhnliche Situation ist aktuell. Und ich selbst muss sagen, ich mache ja seit 8 Jahren Freelancing und ich hatte eigentlich nie so eine Phase, ich habe nie so eine Phase erlebt, wie sie aktuell ist. Es war eigentlich immer mehr, es waren eigentlich immer Projektanfragen da. Und es gab schon Zeiten, vor allem gegen Anfang, wo ich noch nicht so viel Erfahrung gesammelt hatte, wo ich auch mal längere Zeiträume dazwischen hatte, zwischen den Projekten. Aber dass es wirklich so schwierig ist, die Lage habe ich auch noch nicht erlebt, in dem Sinn, ja.
Ja, ich kann ja mal ein bisschen von meiner Sicht der Dinge berichten. Also ich sehe es aktuell auch so, dass der Unterschied im Vergleich zu vor allem Anfang letztes Jahr oder noch 2022 ist echt exorbitant groß. Wenn wir jetzt heute eine Anfrage bekommen von einem Kunden zum Beispiel, allein die Entscheidungszyklen, die sind schon deutlich länger. Der Kunde lässt sich viel mehr Zeit, Feedback zu geben zu einem Profil. Er nimmt auch einfach deutlich mehr Freelancer mit in die Auswahl. Und unterm Strich glaube ich, auch ist so der Fachkräftemangel und die hohe Nachfrage dadurch auf Freiberuflerseite ein bisschen das Angebot zurückgegangen, weil halt einfach viele Freelancer sich jetzt wieder überlegen, ich habe jetzt einen Preisdruck, ich habe eine finanzielle Herausforderung, wo kriege ich mein nächstes Projekt her, gehe ich vielleicht doch zurück in die Festanstellung. Manche senken ihren Stundensatz und dadurch kommt einfach ein sehr kompetitives Umfeld für Freiberufler zustande. Das ist ein bisschen meine Beobachtung. Und wenn ich mich dann eben auch austausche mit anderen Unternehmern in dem Recruiting-Bereich, die haben eben eine sehr ähnliche Beobachtung, dass der Markt halt aktuell sehr, sehr verhalten ist, was ja, sag ich mal, mit den Krisensituationen finanzieller Sicht erstmal nachvollziehbar ist. Aber du hast es gerade auch nochmal angesprochen, das Thema Data Engineering oder Gen AI, was das eventuell für Auswirkungen auf die Branche hat. Welche Herausforderungen siehst du denn noch? Was ist so aus deiner Sicht sozusagen gerade die größte Challenge?
Ja, waren jetzt sehr viele Punkte. Ich wollte nochmal Bezug nehmen. Ich habe jetzt gerade auch im Zuge der Vorbereitung für unser Gespräch hier mir so ein paar Dinge angeschaut. Es gibt eine Studie vom IFO-Institut in München, die irgendwie, weiß nicht mehr genau, wie es heißt, Business Index, Business Climate Index Self-Employed, also wo sie einfach so die Stimmung für Solo-Selbstständige messen, und die ist fällt sehr schlecht aus, auch zu 2023 schon. Also 2023 und 2024, wo sie eigentlich schreiben, dass ich habe es hier auch hab ein paar Sachen rausgeschrieben, tatsächlich 47,9% der Freelancer in Deutschland haben aktuell eigentlich existenzielle Probleme, beziehungsweise Probleme, an neue Aufträge zu kommen. Was schon eine sehr denkwürdige Zahl ist, würde ich sagen. Und es ist einfach so, und es, glaube ich, stand auch in diesem Bericht, dass man als Freelance einfach direkt, also sehr direkt an die aktuelle Wirtschaftssituation im Land gebunden ist. Das heißt, wenn es irgendwelche Arten von Unsicherheiten gibt, dann ist man als Freelancer sehr direkt betroffen, wohingegen das sich für Festangestellte oder wie auch immer die allgemeine Jobmarktsituation sich deutlich ausbalancierter äußert wahrscheinlich. Ist natürlich das Risiko eines Freelancers, und das sind wahrscheinlich harte Zeiten jetzt für Freelancer. Vor allem habe ich da noch ein bisschen weiter gelesen, eigentlich über die aktuelle wirtschaftliche Situation in Deutschland. Und ich bin also bei weitem kein Experte, ich habe nur so ein paar Zahlen mir rausgesucht und so, was mich einfach dann auch interessiert hat. Also ich habe ein bisschen Research gemacht. Und es war aber so, dass 2023 das Bruttoinlandsprodukt, also die gesamte deutsche Wirtschaft, um 0,6% irgendwie gesunken ist, also geschrumpft ist in dem Sinn. Und die sprechen dann eigentlich auch schon von einer Rezession in Deutschland. Wobei die Prognose eigentlich für 2024 schon wieder positiver ausfällt. Und was auch noch interessant war, ist natürlich, ja, wir haben ja natürlich eine riesige Inflation erlebt, und das sieht man ja auch so im Alltag einfach, was die Sachen kosten mittlerweile und was sie noch vor 3 Jahren gekostet haben, so ungefähr. Wenn man sich da die Zahlen, also die Charts anschaut, dann sieht es schon wirklich extrem aus, was da passiert ist im letzten Jahr oder ich auch teilweise 2022 schon. Und dann habe ich, das hat mir, glaube ich, mal jemand anderes noch erzählt. Der hatte so einen Chart von Preisen für einen Porsche. Also, was halt ein neuer Porsche 911, glaube ich, war es, kostet. Und das ist irgendwie um 40% gestiegen in den letzten 2 Jahren. Also, er hat irgendwie vorher 130.000 gekostet und jetzt kostet er irgendwie 190.000 oder wie auch immer. Und man fragt sich natürlich, wo kommt dieser Preisanstieg her? Und am Ende ist es halt einfach die Lieferkette, wo jeder einfach seine Preiserhöhung weitergibt. Und ganz am Ende steht wahrscheinlich einfach echt die Energiebranche, wo wir es halt in Deutschland extrem schwierig haben. Und dass dadurch einfach alles teurer wird und dann fällt halt die Gesamtwirtschaft in Rezession und dann müssen zuerst die Freelancer dran glauben. Ich erzähle das hauptsächlich alles deshalb, weil ich einfach der Meinung bin, also ich persönlich, dass es einfach eine Phase ist, die sich auch wieder gibt. Es gibt auch Leute, die andere Meinungen haben. Es gibt ja auch zum Beispiel viele prominente Stimmen, die behaupten, dass Software Engineering einfach nicht mehr gebraucht wird. Weil, also aufgrund disruptiver Technologien, unter anderem auch dieser Coaching-Interessent, mit dem ich da gesprochen habe, der halt direkt am Anfang seiner Karriere stand und da eigentlich direkt aus dem Studium kam, nicht viel Erfahrung hat, also eher so, also eigentlich ein Junior-Entwickler ist, der dann vielleicht mit ChatGPT arbeitet und dann sieht, dass ChatGPT eigentlich so den gleichen Code irgendwie produzieren kann wie er selbst. Und wahrscheinlich fehlt da einfach ein bisschen die Weitsicht, dass diese aktuelle schwierige Joblage nichts mit dieser Technologie zu tun hat. Und auch Software Engineering und Softwareentwicklung zumindest in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten sicher nicht aussterben wird, sondern wahrscheinlich eher noch eine Nachfrageerhöhung erleben wird. Also zumindest meine persönliche Meinung. Und ich denke, dass sich da so ein paar Zahlen anzuschauen, es einfach hilft, die Situation realistischer einzuschätzen oder begründen zu können, was eigentlich gerade passiert. Ich habe Interesse halber auch nochmal auf LinkedIn Jobs geschaut, habe Data Engineer eingegeben in Deutschland und es waren 1500 offene Jobs, die dort verfügbar waren. Also der Demand an Softwareentwicklern oder Data Engineers in dem konkreten Fall ist, glaube ich, alles andere als eingebrochen, sondern ist wahrscheinlich eher am Wachsen. Auch was ich sehe, was für Anfragen es gibt für Freelancer auch. Von daher wollte ich einfach nur mal meine Einschätzung jetzt geben.
Ja.
Auch hoffentlich um, sagen wir, Junior-Entwicklern, die Informatik studiert haben, mit der Voraussicht auf einen tollen Jobmarkt und den jetzt einfach nicht gegeben sehen, sich davon nicht entmutigen zu lassen. Und später werden wir sicher auch noch über Dinge sprechen, mit denen man machen kann, um sich da noch besser aufzustellen und so. Aber das ist jetzt mal meine Einschätzung zu der Lage. Ich weiß nicht, wie, ob du das ähnlich siehst oder genauso oder ob du eine andere Einstellung dazu hast.
Ja, erstmal cool, danke, dass du die Zahlen nochmal recherchiert hast, nochmal so reingebracht, auch für genau deine Branche. Die Beobachtung kann ich auch ganz genau teilen. Ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen in Zyklen, ne? Hat man auch bei Corona gesehen. Das war am Anfang einfach ein riesiger Schock. Der komplette Markt hat sich erstmal gar nicht mehr bewegt. Alles wurde auf Eis gelegt. Und dann ein paar Wochen später hat man angefangen durchzuatmen und zu sagen, ja, okay, irgendwie in gewissen Bereichen läuft die Welt normal weiter. In anderen Bereichen ist es immer noch sehr verhalten. Aber vor allem die IT hat dann sogar relativ schnell wieder krass davon profitiert, weil plötzlich alles remote ging. Und in der Regel ist es auch so im Freelancing-Markt, das ist so meine Beobachtung, und auch wenn ich mich mit anderen aus der Branche austausche, wenn zum Beispiel so ein Thema wie Einstellungsstopp oder für Festangestellte kommt, das betrifft die Freelancer, wie du gesagt hast, natürlich genauso sofort, sogar noch im Zweifel viel schneller, wenn man die Position auch zuerst mal abbauen kann, um Kosten zu sparen. So, und jetzt wird sich das halt über Wochen und Monate hinziehen. In der Regel ist dann aber so, dass irgendwann bemerkt wird, wir haben trotzdem noch ein paar Meilensteine, ein paar Jahresziele. Also vermutlich gegen Sommer, Herbst, das ist meine persönliche Prognose, wird der Markt wieder mehr Fahrt aufnehmen und die Freelancer dann zuerst wieder davon profitieren, bevor die Festangestellten oder potenziellen Jobs für Arbeitnehmer quasi wieder Fahrt aufnehmen, weil es einfach flexibler ist und man vielleicht ein bisschen höheren Kostenpunkt hat, aber man sich die Flexibilität beibehält. Meines Erachtens geht es eben immer so in Zyklen und meine Wahrnehmung ist, dass wir halt leider gerade so in diesem Abwärtstrend oder in der Talsohle sind und jetzt sozusagen auf den nächsten Aufschwung wieder warten müssen. Das fällt, glaube ich, ganz gut zusammen mit deiner Beobachtung, die du gerade so geteilt hast. Weiß nicht, ob du das auch so nachvollziehen kannst oder ein bisschen macht.
Ja, absolut. Ich denke, dass es sich genauso verhält. Ich hätte jetzt vielleicht noch eine Frage an dich, wie du das siehst. Mhm. Warum Unternehmen überhaupt in erster Linie an Freelancern interessiert sind?
Also eine ganze Zeit lang war es meines Erachtens einfach dieser Fachkräftemangel und der Druck von außen, wir finden niemanden in Festanstellung. Ich glaube, wenn ein Unternehmen sich das aussuchen könnte, würden die sehr viel häufiger in Festanstellung anstellen, weil die immer eine langfristige Perspektive haben, zumindest je größer der Konzern, umso größer dann eben auch die Langfristigkeiten der Cashflow und die Weitsicht. War es aber auch eine Zeit lang einfach nicht gegeben, dass man einfach gute Leute in Festanstellung gefunden hat. Und meines Erachtens gehen auch viele richtig gute Leute irgendwann den Schritt und machen sich selbstständig, weil die einfach ihren Wert am Markt erkannt haben, mehr Freiheit wollen und das jetzt gerade durch Corona geprägt und den ganzen, ich kann remote arbeiten aus Portugal für eine deutsche Firma. Ich glaube, da hat sich schon einfach viel getan und da mussten dann viele Unternehmen sich auch einfach entsprechend anpassen. Und jetzt, wo aber halt der Druck so groß wird und man wieder mehr im Office sein kann, besinnt man sich vielleicht eher auf das zurück, was man kennt und was man weiß und was so ein bisschen gefühlt die sichere Bank auch ist. Ich glaube, so würde ich das ein bisschen betrachten aus unternehmerischer Sicht. Und Wenn ich jetzt sagen müsste, wo die großen Vorteile von einem Freiberufler sind, meines Erachtens ganz klar, ich kann mir jemanden reinholen, der extrem gut ein Experte auf seinem Gebiet ist, der kann mir wahrscheinlich viel schneller voranhelfen, weil er einfach Wissen mitbringen kann, irgendwie Fehler, die man nicht machen sollte, Erfahrungsschatz hat und damit nicht nur durch seine eigentliche Arbeitsstunde und die eigentliche Arbeit das Projekt voranbringt, sondern dieses Wissen im Team teilen kann und damit das gesamte Team sozusagen neu aufstellt. Deshalb, meines Erachtens, ist das eigentlich so der richtige Weg, einen Freiberufler einzusetzen, ganz gezielt und bewusst, nicht nur um irgendwie ja, schneller im Projekt voranzukommen, sondern vor allem für diesen Wissenstransfer und neuen Input von außen. Ich finde es sehr erstrebenswert, Mitarbeiter recht lange ans Unternehmen zu binden, um halt den Erfahrungsschatz nicht zu verlieren. Und auf der anderen Seite läuft man dann halt auch Gefahr, man köchelt so ein bisschen in der eigenen Suppe, guckt nicht mehr über den Tellerrand hinaus und da halt von außen immer wieder Experten, Coaches zu haben, als Geschäftsführer oder so. Oder im Sport hat man das hier auch. Da sehe ich eigentlich Freiberufler super vorteilhaft, die da ganz gezielt da dafür einzusetzen.
Ja.
Meine, ja, absolut. Du machst ja auch Coaching. Weiß nicht, ob das bei dir auch einer der Motivationen war, dass du dann da rübergegangen bist in den Coaching-Ansatz.
Das ist ja eher für Entwickler. Also ich bringe die auf eine gute Flughöhe. Die Kunden sind aber eher privat. Also wie jetzt der Graduate, mit dem ich da gesprochen hatte, der mit seinem Studium fertig ist und einfach sich für eine Technologie entscheiden will oder wollte und da drin extrem gut werden. Ich habe ja schon sehr viel Erfahrung gesammelt mit dieser Technologie, die ich dabei bringe. Und dadurch können die halt deutlich, also können die wirklich tatsächlich sehr schnell lernen, dadurch, dass ich mache halt Code Reviews und so mit denen. Das heißt, die lernen an ihren eigenen Fehlern und so weiter. Und auch in den Projekten habe ich das festgestellt, dass also eigentlich ähnlich wie du sagst, meine Beobachtung ist sehr, sehr ähnlich wie das, was du gerade gesagt hast, dass Firmen tatsächlich einfach daran interessiert sind, sich wirklich Expertise in die Projekte zu holen, die dann auch eigentlich weitergegeben werden soll an die Angestellten und dass sie dafür schon sehr gerne mit Freelancern arbeiten. Oder was ich auch viel erlebt habe in meinen Projekten, ist, dass tatsächlich sowas wie ein POC gebaut werden soll. Das heißt, es gibt noch keine Expertise für eine bestimmte Technologie in dem Unternehmen. Und bevor man eine strategische, weitreichende Entscheidung trifft, die dann sehr teuer wird, da Angestellte zu kriegen, holt man sich erstmal ein Team von Freelancern, die da eben recht viel flexibel einsetzbar sind und eben die Expertise schon mitbringen, um dann ein Projekt zu bauen, auf Grundlage dessen man Machbarkeitsstudien macht und so weiter und dann die Entscheidung trifft. Und dann ist natürlich auch der Wissenstransfer wahrscheinlich wieder interessant vom Freelancer dann auf den internen Angestellten. Also so habe ich das eigentlich auch erlebt. Und ich habe auch interessanterweise auch schon mal in meiner Karriere mitbekommen, dass Freelancer sehr direkt an dem wirtschaftlichen Erfolg von einer Firma hängen und dass sie auch in der Regel die Ersten sind, die gehen müssen. Ich war nämlich mal bei einer Firma und da wurden Quartalsberichte veröffentlicht und die hatten zur Folge, oder da stand eben auch drin, dass es eine neue Ausrichtung geben wird innerhalb der Firma. Und wir hatten, also es war auch so ein Team von Freelancern, die an einem POC gearbeitet haben, also eher so innovative Sachen. Wir hatten Verträge, die innerhalb von 7 Tagen quasi aufgelöst werden konnten. Und ab dem Tag von dieser Quartalseröffnung, von dieser Quartalsberichterstattung, waren wir halt innerhalb von 7 Tagen, wurde das ganze Team gecuttet, einfach so. Einfach, weil sich die wirtschaftliche Lage nur dieser Firma geändert hat. Also, und daran sieht man halt sehr deutlich das Risiko eines Freelancers versus den Benefit, den es für eine Firma bringt. Ist halt so eine Balance, warum auch so eine Situation wie jetzt einfach entsteht.
Ja. Wie bist du denn vielleicht damals denn damit umgegangen oder was ist jetzt so deine Strategie, um dich davor abzusichern, dass wenn es ein bestehendes Projekt innerhalb von 7 Tagen gecancelt wird, was ist dann deine Fallback-Strategie?
Naja, in erster Linie ruhig bleiben. Das lernt man, denke ich. So wie ich eigentlich jetzt auch relativ entspannt alles sehe. Natürlich hat man einen gewissen finanziellen Druck, also nach einer längeren Zeit ohne Projekt. Aber damals war es eigentlich recht straightforward. Also da muss man einsehen, es hat nichts mit seiner Arbeit zu tun. Es sind einfach größere Kräfte, die da an der Macht sind oder am Werke sind. Und das ist der Karrierepfad, den ich mir ausgesucht habe. Ich habe meine Benefits dafür, gehe aber dadurch auch wissentlich ein Risiko ein, in so einer Situation zu landen. Und es ist natürlich hilfreich, sich auch entsprechend ja, finanziell da vor solchen Dingen zu schützen, also einfach ein bisschen finanzielles Polster aufzubauen, einfach ein paar Monate überleben zu können und dann ganz entspannt seine Zeit nutzen, um seine Skills weiter auf Vordermann zu bringen. Es ist immer sehr hilfreich, also eigentlich auch das Einzige oder Wirkungsvollste, was man machen kann, auch vor dem Hintergrund, was wir gerade besprochen haben, warum Firmen überhaupt Freelancer an Bord holen, ist einfach die Expertise und daran kann man arbeiten, wenn man kein Projekt hat. Und sollte man auch, finde ich. Also ich hatte vor allem am Anfang meiner Karriere eigentlich immer die Regel, dass ich nicht die ganze Zeit im Projekt bin, sondern auch immer 2 bis 3 Monate im Jahr einfach mein Wissen ausbaue, um da weiter am Zahn der Zeit zu sein und auch das Wissen zu haben, das gefragt wird. Und solche Zeiten, auch wenn sie unvorhergesehen sind, kann man ja dann ganz gut nutzen. Beziehungsweise es ist eigentlich ein psychologisches Ding, weil es ist tatsächlich sehr unbefriedigend, dann viel Zeit zu haben und nichts zu verdienen. Ist vielleicht auch eine Situation, an die man sich gewöhnen muss, dass man dann sich einfach denkt, okay, oder eigentlich die Zuversicht behält, es wird schon wieder werden. Und ich mache jetzt das Beste aus der Zeit, die ich hier gegeben habe, weil wenn man im Projekt ist, ist es ja meistens stressig. Da wünscht man sich, man hätte mal Zeit, irgendwas zu lesen oder sich weiterzubilden und dann sollte man die Zeit meiner Meinung nach auch versuchen zu nutzen, wenn man sie dann hat, auch wenn es mit einer gewissen Unsicherheit einhergeht, in dem Sinn.
Na, passt ja so remotely da dazu, aber ich war selbst ja auch viele Jahre Freelancer und 2018 habe ich mich dann das erste Mal aus dem Projekt verabschiedet, ohne direkt ein Folgeprojekt zu haben. Das war sonst immer so relativ lückenlos oder ich bin aus dem Projekt rausgegangen, hatte schon quasi in 2, 3, 4 Wochen das nächste. Und das war dann am Anfang auch ein bisschen ein komisches Gefühl, weil ich dachte, ja, jetzt weiß ich gar nicht, was auf mich zukommt. Und habe dann aber erstmal einen Roadtrip gemacht Richtung Portugal und Spanien. Und währenddessen habe ich dann halt immer wieder Projektanfragen bekommen. Ich habe dann einfach recht hoch gepokert und habe gesagt, ja, keine Ahnung, ich möchte jetzt einen 9-Stunden-Satz durchsetzen. Und habe einfach alles abgesagt, was nicht gekommen ist, einfach in dem Vertrauen darauf, irgendwann wird schon das Richtige kommen. Und es hat einfach 5 Wochen gedauert, dann hatte ich quasi ein Projekt zu einem 9-Stunden-Satz, was genau nach meiner Reise gestartet ist. Aber erstmal so in dieses Ungewisse zu gehen, das war für mich damals echt eine große Herausforderung. Und wenn man sich das nicht mal selbst aussuchen kann, sondern jetzt vielleicht durch die Marktlage darin reingezwungen ist und das vielleicht auch das erste Mal erlebt, glaube ich schon, dass genau wie du sagst, das halt ja irgendwie so ein emotionales, mentales Thema ist, womit man irgendwie sich beschäftigen muss und irgendwie eine Strategie haben muss, was man in der Zeit machen kann, ja.
Absolut, absolut. Also, es hat mir auch wahnsinnig leid getan, mit diesem Softwareentwickler da zu sprechen, der ja da ta tatsächlich irgendwie existenzielle Ängste hatte. Aber ja, deswegen, keine Ahnung, nehmen wir wahrscheinlich auch mal so eine Episode auf. Vielleicht hören sich das die richtigen Leute an.
Genau.
Wahrscheinlich muss man es echt einfach mal durchgemacht haben. Sich nicht verrückt machen lassen durch Social Media. Also das Schlimmste, was man machen kann, ist, glaube ich, einfach auf Social Media sein und dort alles lesen, was alle möglichen Leute erzählen oder schreiben. Wird die Situation wahrscheinlich nur verschlimmern, sondern ja, einfach an sich glauben, an sich arbeiten. Ich habe tatsächlich dann auch einen LinkedIn-Poll gemacht, wie die Leute das so einschätzen. Und dann hat auch jemand kommentiert, war glaube ich auch ein Recruiter, der meinte, das ist alles totaler Blödsinn. Die Firmen stellen schon ein, was ja tatsächlich gegeben ist. Also wenn es 1500 Jobausschreibungen gibt, dann stellen sie natürlich ein. Also der Demand ist auf jeden Fall da. Und er hat auch dafür ja eigentlich geworben oder einfach empfohlen, dass man an sich arbeiten sollte, Skills lernen, die man einfach braucht. Kann ich auch ein gutes Buch empfehlen. Das habe ich auch relativ am Anfang meiner Freelancer-Karriere gelesen. Cal Newport, So Good They Can't Ignore You.
Das kenne ich auch, ja.
Wo einiges an Wahrheit und Weisheit drinsteckt, was man, glaube ich, in so einer Situation extrem gut gebrauchen kann.
Ja, absolut. Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, ne, wenn man jetzt langjähriger Freelancer ist, dann hatte man die Gelegenheit, hoffentlich sich ein gutes Cashpolster aufzubauen, auf das man dann halt auch mal auf eine gewisse Durststrecke zurückgreifen kann. Jemand, der jetzt gerade anfängt mit dem Freelancing, der hatte die Möglichkeit vielleicht noch nicht. So, was würdest du dem für einen Tipp geben? Würdest du sagen, überleg dir vielleicht nochmal in die Festanstellung zurückzugehen, weil da gerade die Chancen offen sind? Wie ist da so deine Einschätzung, hast du da ein Bauchgefühl für?
Das ist eine schwierige Frage. Es hängt, glaube ich, auch viel an den Rahmenbedingungen. Also ich sage mal, wenn jemand hat jetzt schon gekündigt, hat aber 10 Jahre Erfahrung in einer bestimmten Sache, die tatsächlich auch gefragt ist aktuell, sind ja schon viele Vorbedingungen tatsächlich, hat wahrscheinlich ganz gute Chancen, jetzt in den nächsten paar Monaten schon weit zu kriegen, denke ich, keine Ahnung. Der sicherere Weg wäre natürlich jetzt einfach diese Krisenphase zu überbrücken, indem man nach Möglichkeit eine Festanstellung wechselt. Jemand, der eher weniger Erfahrung hat und einfach als Freelancer starten will, ist wahrscheinlich eher schwierig. Also ich sehe es ja, oder ich merke es ja selbst, es gibt teilweise Freelance-Projekte, aber die Konkurrenz ist einfach riesig. Und jetzt habe ich schon sehr viel Erfahrung im Data Engineering zum Beispiel. Und manchmal sehe ich Projekte, die passen perfekt auf meine Skills und meine Erfahrungen. Aber dann passieren eigentlich Dinge, die vorher eigentlich nicht so passiert sind. Und zwar habe ich jetzt, sagen wir, 9 von 10 Skills auf meinem CV. Und ein anderer hat aber 10 von 10 Skills. Hat aber nur 5 Jahre Erfahrung oder 3 oder wie auch immer. Jedenfalls kommen ganz neue Kriterien da mit rein, wie die Auswahl eigentlich stattfindet. Und was es eigentlich auch weniger gab, hatte ich das Gefühl, in den letzten Jahren war so ein richtiger Preiskampf. Dadurch, dass sehr viele Freelancer da sind und relativ wenige Projekte, hat man natürlich sehr viele Bewerber bzw. Kandidaten für ein Projekt. Und in der Regel kommt es ja gar nicht erst zum Interview. Das heißt, man kann eigentlich nur begrenzt einschätzen, was der Mehrwert jetzt von einem Kandidaten über einem anderen wäre. Und häufig wird dann eben nach Preis entschieden. Und deswegen passiert da schon ein Preiskampf. Das heißt, jemand, der jetzt komplett neu anfängt, hat es vielleicht noch mal ein kleines bisschen schwieriger, da reinzukommen. In dem Sinne würde ich vielleicht sogar sagen, ja, 2024 ist zwar jetzt also wieder ein Wachstum der Wirtschaft zumindest prognostiziert, und zwar also gar nicht so schlecht, aber wer weiß, auf welchen Entscheidungsgrundlagen das basiert. Aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass es in 6, 12 Monaten schon wieder deutlich besser aussieht. Und diese Zeit sollte man überbrücken können, um sich nicht verrückt zu machen, denke ich. Und dann ist es vielleicht einfach besser, wenn man diese Zeit nicht sinnvollerweise überbrücken kann, ist es vielleicht einfach besser zu schauen, ob man nicht was anderes findet und dann dieses Vorhaben, sich selbstständig zu machen, einfach in eine andere Zeit verschiebt im nächsten Jahr.
Ja, also ich glaube auch jemand, der jetzt gerade noch angestellt ist und den Schritt wagen möchte in die Selbstständigkeit, dem würde ich eher sagen, warte mal lieber noch den Sommer ab und im Herbst auf den Winter hin Marktlage nochmal checken, vielleicht sieht es bis dahin deutlich besser aus. Jemand, der jetzt gerade schon in der Situation ist, was du gerade gesagt hast, kann ich nur bestätigen. Also der Preiskampf ist auf jeden Fall real. Wenn wir vor einem Jahr einen React-Entwickler gesucht haben, haben wir 3, 4 Leute gefunden, die aktuell verfügbar sind. Wenn wir heute jemanden suchen, sind es 50, 60 und natürlich beginnt dann der Preiskampf, weil dann halt auch der Kunde sagt, ja, aber warum soll ich jetzt da Stundensatz X dafür bezahlen? Das geht bestimmt noch mal 10% günstiger. Und ja, das so setzt auch uns Recruiter in eine sehr blöde Situation, weil am Ende ist eigentlich meine Herangehensweise an sowas ein Freiberufler, der hat eine gewisse Erfahrung, der weiß selbst, was sein Marktwert ist. Und wenn er mir einen Stundensatz oder sie mir einen Stundensatz sagt, dann nehme ich das so mit und gehe damit zum Kunden. Und so diesen Preisdruck quasi weiterzugeben, da sehe ich auch so ein bisschen meine Rolle als Recruiter drin, halt einfach dafür einzustehen, zu sagen, hey, du möchtest hier mit Erfahrung haben, das kommt halt auch mit einem gewissen Preis. Ja, finde ich in der aktuellen Phase auf jeden Fall schwierig, weil halt manche Freiberufler einfach sagen, hey, ich brauche jetzt mal wieder dringend ein Projekt. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr, irgendwie nur zu Hause rumzusitzen und mich fortzubilden. Und ja, deshalb ist der Konkurrenzkampf aktuell in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall deutlich größer, genau wie du gesagt hast. Ja.
Ja, absolut.
Wenn du jetzt sagst, okay, du nützt die Zeit, um dich weiterzubilden, hast du da ein konkretes Vorgehen oder ganz konkrete Tipps oder ist das einfach für dich in deiner Rolle individuell und
Ja, also ich habe schon ein paar Tipps. Ich denke, was ich ganz gerne mache ab und zu, ist tatsächlich, so wie ich vorher gesagt habe, einfach mal auf LinkedIn gehen, meinen Jobtitel eingeben, was ich machen will und mal schauen, was die da alle so ausschreiben. So, welche Technologien suchen die eigentlich? Was sind so die Skills, die gefragt sind? Also was ist so die häufigste Technologie? Dann kommen natürlich meine eigene Erfahrung noch mit rein, wo ich mein Portfolio anschaue, mir anschaue, wo ich gut bin und wo ich vielleicht mit einer Technologie noch nicht gearbeitet habe, die ich jetzt aber auch häufig sehe in solchen Stellenausschreibungen. Und dann würde ich hingehen und mir die Sache mal anschauen. Eine andere Herangehensweise, also das ist eigentlich so, wie ich es bisher immer gemacht habe. Ich habe dann immer Technologien selbst einfach die Dokumentation gelesen, mir vielleicht ein paar Videos angeschaut und dann auch selbst einfach versuchen, damit was umzusetzen. Einfach ein kleines Projekt zu machen. Die andere Sache, die jetzt ja sehr stark im Kommen ist, ist ja eigentlich so Gen AI bzw. so AI Softwareentwicklung. Was sich so vielleicht so ein bisschen unterscheidet von einem Machine Learning Engineer, weil ein AI Engineer, sagen wir mal, einfach schon vortrainierte Modelle nimmt, die vielleicht fine-tuned. Da geht es dann vielleicht mehr um Software Engineering als um Data Science. Also man muss jetzt vielleicht nicht alle Machine Learning Algorithmen kennen, aber man sollte irgendwie Software Engineering kennen. Und so würde ich, denke ich, also so gehe ich vor und so würde ich, denke ich, auch vorgehen, dass ich mir überlege, okay, was will ich eigentlich so in den nächsten Jahren machen? Wo ist mein Portfolio da vielleicht nicht so gut? Und das könnte für jemand anders ja sein, er kennt die ganzen Frameworks, aber er hat jetzt nicht so einen guten Software Engineering Background. Das heißt, er könnte sich einfach vielleicht so ein paar Sachen anschauen, wie entwickle ich eigentlich guten Code oder was macht halt hochqualitativen Code aus? Was sind so die Handwerkszeuge, wie auch immer? Zeuge, wie auch immer. Aber das Wichtigste ist meiner Meinung nach schon, sich tatsächlich einfach praktische Erfahrung zu holen. Weil einfach nur die Doku zu lesen oder zu verstehen, was es ist, aber nie damit zu arbeiten, ist halt nur beschränkt hilfreich. Zum Beispiel habe ich auch jetzt in den letzten Monaten mich so ein bisschen auf Gen AI konzentriert. Also ich habe dann so ein paar Paper gelesen, auch wie LLMs funktionieren. Habe mir RAG angeschaut, habe darüber, also ich mache dann auch oft, wenn ich mir was Neues anschaue, einfach ein Piece of Content, also ein Blogpost oder ein Video, einfach nur um auch zu zeigen, dass ich was gemacht habe in die Öffentlichkeit und außerdem, also macht es mir einfach Spaß. Also ich habe mich so ein bisschen in die Richtung umgeschaut und habe da auch ein kleines Projekt gemacht. Ich mache als Freelancer meine Steuererklärung selber, habe da so ein kleines Tool geschrieben, wie da Daten aus den Belegen, die ich hochladen kann, extrahiert werden können mit so einem feingetunten Open Source LLM. Und dabei lernt man halt einfach schon viel. Also man sammelt ja Erfahrung, auch wenn es jetzt kein professionelles Projekt ist. Und das Projekt schreibe ich dann, also steht jetzt zum Beispiel auch in meinem CV. Das steht natürlich, jetzt hat eine andere Stellenordnung als ein Jahresprojekt mit einer Firma, wo ich bezahlt wurde. Trotzdem zeigt es halt, dass ich schon mal mit diesen Technologien gearbeitet habe. Und das war halt einfach eine Sache, die hat mich intrinsisch einfach interessiert. Zu lernen und ich sehe auch, dass es dafür schon eine deutliche Nachfrage gibt. Das heißt, vielleicht hilft es mir auch in der Zukunft, einfach damit schon mal gearbeitet zu haben. Und so würde ich eigentlich allen empfehlen, vorzugehen. Sich den Weak Spot zu suchen und da einfach wirklich mal intensiv dran arbeiten, da wirklich Wissen aufzubauen und Expertise aufzubauen. Nicht Codeschnipsel aus ChatGPT irgendwie ausführen, sondern wirklich Doku lesen, eigenes Projekt machen, paar Probleme selber fixen und ja, das kann man dann durchaus auf sein CV schreiben, denke ich.
Absolut, finde ich ein super gutes Vorgehen und schön anschaulich dargestellt. Wer es jetzt noch nicht kennt, der kann ja auch mal auf deinem YouTube-Kanal vorbeigucken. Ich finde das einfach sehr schön, wie du da einfach Autorität und Vertrauen vermittelst, dass du halt genau in diesen Themen, die du da behandelst, einfach Expertenwissen aufgebaut hast und da wirklich auch eine Ahnung davon hast. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Format, das quasi entweder ein Blogpost oder ein Videoformat dann nochmal weiterzugeben. Und oft ist, gibt ja auch dieses Sprichwort, ne, wenn man es gut erklären kann, dann hat man es auch wirklich erst verstanden und nicht irgendwie, wenn man halt mal ja Code, Copy and Paste von ChatGPT in App Engine reinkopiert hat und einmal ausgeführt. Das zum einen wollte ich dazu noch mitgeben und zum anderen aus CV-Sicht oder wenn man sich auf ein Projekt bewirbt, kann ich auch nur noch mal den Tipp teilen, macht es nicht zu eierlegende Wollmilchsau-mäßig. Also hier mal ein Gen-AI-Projekt, da mal ein Data-Engineering-Projekt, da mal ein Frontend-Projekt, Irgendwann weiß man als Empfänger des CVs gar nicht mehr, ja, worauf bewirbt sich jetzt in deinem Fall dann der Philipp zum Beispiel, wenn x verschiedene Themen da drin sind. Also ich hatte mal ein ganz cooles Beispiel. Ich habe jemanden kennengelernt als Frontend-Entwickler. Ein Jahr später war der Full-Stack-Entwickler und inzwischen macht er iOS-Apps. Und er hat aber radikal alles, was Full-Stack und Frontend war, aus seinem Lebenslauf rausgelöscht. Sprich, wenn ich diesen CV bekomme, sehe ich nur noch A, iOS-Entwicklung. Weil A, das ist das, worauf er am meisten Lust hat. Und B, ich weiß ganz genau, okay, der möchte mir zeigen, er hat Expertise in der iOS-Welt, dass er noch Frontend, Backend, whatever gemacht hat. Ist schön und gut, ist hilfreich. Aber für mich als Empfänger ist ganz klar, er positioniert sich als iOS-Experte und das sticht dann einfach heraus zwischen jemandem, der sagt, ja, ich habe ja alles mal ein bisschen gemacht. Das wäre nochmal so ein Tipp für mich. Mhm. Also wenn ihr euch für eine Stelle bewerbt, selbst wenn ihr viele verschiedene Themen habt, passt euren Lebenslauf so an, dass er quasi sehr spezifisch für genau das Projekt ist oder die Stelle, für die ihr euch bewerben wollt.
Würdest du dann sagen, also sagen wir das Beispiel, das du jetzt genannt hast, der hat dann ja Skills auch in JavaScript und HTML und CSS und so weiter. Würdest du dann auch empfehlen, das aus der Skills-Section rauszunehmen? Das kann doch so bleiben, oder?
In der Skills-Section soll ich es auf jeden Fall drin lassen. Ich würde es umpriorisieren, dass die iOS-relevanten Skills sozusagen zuerst kommen. Aber die Projekterfahrung, die würde ich ganz klar erstmal kürzen, also es macht auch keinen Sinn, einen 16-seitigen Lebenslauf irgendwo hinzuschicken, wo noch Projekterfahrungen von 2008 drin sind. Genau, das würde ich einfach sehr spezifisch dann da drauf machen. Da kann man schon auch mal andeuten, dass da mal ein Full-Stack-Projekt mit dabei war oder sagen, hey, keine Ahnung, hier, ich hatte auch 8 Jahre lang vorher Full-Stack-Projekte gemacht. Das ist meines Erachtens schon okay, aber man muss dann nicht jedes einzelne Full-Stack-Projekt mehr mit aufführen. So würde ich das angehen.
Ist dann auch gibt ja oft auch so eine Headline oben, die schon mal sehr, sehr prägnant sagt, wer man ist. Ja. Ist die dann auch sehr ausschlaggebend dafür, dass die spezifisch auch für das Projekt ist, auf das man sich jetzt bewirbt, oder?
Ja, also wenn man gar nichts personalisieren möchte, das wäre das Einzige, was ich personalisieren würde. Die Headline, wenn der nicht hat, auf jeden Fall einführen. Und das ist es, also mindestens das würde ich personalisieren. Das ist super hilfreich, ja. Ich kann nur von mir sprechen, wenn ich jetzt einen Lebenslauf bekomme und ich habe 2, 3 Lebensläufe und der eine, da weiß ich schon nicht mal, was die Rolle ist, wird schon schwierig, irgendwie den ganzen Lebenslauf irgendwie einen Kontext zu geben, außer ich habe jetzt eine konkrete Stellenbeschreibung, dann kann ich quasi da drauf abprüfen, aber es suggeriert ja sozusagen auch, wenn du dich jetzt bei mir als Data Scientist bewirbst und ich suche einen Data Scientist, okay, das ist schon mal ein Match, so allein von der Rolle her. Wenn da jetzt Full-Stack-Entwickler mit Data Science-Erfahrung steht, dann denke ich mir so, ist eigentlich per Definition schon relativ weit weg von dem, was ich eigentlich haben möchte.
Ja.
Was ja Sinn macht.
Ja, auf jeden Fall, klar. Ja, es macht eigentlich, macht das schon extrem viel Sinn, würde ich sagen. Wie würdest du, ich habe manchmal das Problem, dass ich habe ja noch 2, 3 so Side-Projects, die das auch immer aufblähen. Würdest du sagen, eher rauslassen, komplett? Vielleicht irgendwo einen Satz, dass ich auch mal ein YouTube-Video mache oder einen Blogpost und dann ganzen anderen Dinge komplett raus oder also wirklich spezifisch nur die Erfahrungen, für dieses Projekt relevant sind?
Es kommt ein bisschen auf den Umfang des Lebenslaufs an, meines Erachtens. So 3, 4 Seiten kann man schon gut mitschicken und dann irgendwie so eine Liste machen, hey, hier sind auch meine Nebenprojekte und dann einfach nicht auf 5 Seiten beschreiben, sondern am besten die Links zum YouTube-Kanal. Ich mache YouTube über Apache Spark zum Beispiel. Ja, das würde ich schon mit drin lassen, auf jeden Fall. Und ein GitHub-Profil zu verlinken als Entwickler oder so grundsätzlich in der Software-Engineering-Welt, da guckt jeder Recruiter drauf, der dann, also vielleicht nicht als allererstes, man liest erstmal den Lebenslauf durch, aber wenn man dann sagt, ja, okay, das Profil von Philipp finde ich jetzt erstmal interessant, dann klicke ich auf jeden Fall auf das GitHub-Profil und auch wenn da ein YouTube-Link ist, würde ich da auch auf jeden Fall draufklicken. Also so die Links mit reinpacken ist auf jeden Fall zu empfehlen.
Okay. Und, sorry, wenn es jetzt irgendwie Lebenslauf Talk hier wird. Würdest du sagen, dass eigentlich nur die erste Seite, also wie viele Seiten liest man tatsächlich? Wahrscheinlich nicht 10, wahrscheinlich nicht 5. Wie viele Seiten sind da überhaupt sinnvoll?
Also die erste Seite finde ich immer gut, wenn du hast einen einleitenden Text, du hast alle Skills. Am besten noch mit irgendwie, das sind meine Top-Skills, so einem Rating, muss jetzt nicht irgendwie mit 5 Sterne sein oder so und so viele Jahre, aber irgendwie, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut oder wo habe ich viel Erfahrung, habe ich okay Erfahrung und dann gucke ich mir die ersten 3, 4 Projekte in zeitlicher Reihenfolge an mit dem neuesten zuerst. So, wenn ich dann denke, ah, okay, das passt, dann ist cool, dann nehme ich dann schon mal quasi weiter. Und wenn ich dann eine konkrete Frage habe, neulich hatten wir zum Beispiel einen Fall, da haben wir jemanden für eine Versicherung gesucht, die ganz bewusst gesagt haben, hey, wenn jemand Domänenwissen mitbringt, das wäre auf jeden Fall von Vorteil. Da gehe ich natürlich die gesamte Historie durch und gucke, ist da irgendwie eine Versicherung mal als Kunde mit dabei gewesen. Und wenn nicht, dann frage ich da aber auch nochmal nach. Also wenn mir das Profil grundsätzlich gefällt, du hast es jetzt aber vielleicht weggelassen, weil es eine Full-Stack-Stelle war, dann würde ich trotzdem nochmal sagen, hey Philipp, hast du eigentlich Ahnung von Versicherung? War das schon mal ein Kunde von dir? Also die erste Seite zählt meines Erachtens und die drei, vier neuesten Projekte oder letzten,
Ja.
um einfach so einen Eindruck zu gewinnen. Und dann je nachdem, je besser das passt, umso tiefer geht man natürlich und irgendwann hat man ja alles gelesen.
Ja. Macht Sinn.
Aber ich kann ja jetzt auch nur von mir sprechen, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie andere das machen.
Ja, also ich frage tatsächlich ganz gerne mal nach Feedback zu meinem CV, wenn ich den irgendwo hinschicke. Ich optimiere den auch gerne immer weiter. Also wenn ich dann Feedback kriege, dann versuche ich das auch mal gleich einzubauen. Es ist halt schon das ausschlaggebende Dokument für einen Freelancer. Und ich versuche das immer zu optimieren, aber ich finde es immer spannend zu hören, was jemand dazu sagt oder wie da die Kriterien sind und so.
Ja, also früher war es halt auch, da warst du froh, wenn du einen Lebenslauf bekommen hast von einem Freelancer, der gut aufs Projekt passt. Und inzwischen, wenn du halt 50, 60 Bewerbungen für eine Stelle kriegst, ja, dann muss es halt von vornherein irgendwie besser parsbar sein und übersichtlicher sein, um halt auch eine gute Auswahl zu treffen.
Ja, es muss perfekt passen, ja.
Ja. Hast du ja auch
Ja.
anfangs gemeint mit, ne? Wenn ich nur 9 von 10 habe, dann ist es mittlerweile vielleicht schon schwierig.
Den Großteil meiner, also ich sag mal, ich habe so ein paar Steckenpferde, wo ich wirklich Experte bin. Die, sagen wir, die zentralen Technologien von jeder Rolle, die ich bisher gemacht habe, in denen bin ich wirklich, wirklich gut und in die lerne ich quasi ganz bewusst in der Zeit, wo ich frei habe. Also da bin ich wirklich sehr gut. Aber viele, und ich sag ganz gerne auf Englisch so auxiliary technologies, also alles, was so irgendwie dranhängt noch, da kommt man ja über die Jahre bei so vielen Technologien raus, mit denen man da gearbeitet hat, die ich auch
Klar.
teilweise in dem Projekt erst gelernt habe, was aber nie ein Problem war, wenn man die eher so am Rande eben benutzt. Und da hatte ich dann, ich hatte jetzt kürzlich den Eindruck, dass diese Technologien dann eben jetzt auch ins Gewicht fallen. Also, ob du jetzt mit AWS oder Azure mehr gearbeitet hast oder GCP, wie auch immer, was eigentlich nicht so einen großen Unterschied macht, aber wenn man halt so viele Bewerbungen hat, dann, naja, klar, nehme ich den, der halt Azure hat, wenn ich Azure brauche. Wobei es die anderen wahrscheinlich genauso könnten.
Na. Ja, aber auch da, ne, wenn man jetzt eh anfängt, sein CV zu personalisieren, dann habe ich ja die Jobbeschreibung für die Stelle, auf die ich mich bewerbe, egal ob es Angestellter oder Freelancer. Dann nehme ich halt die Skills, die da drin stehen und packe die halt ganz oben mit in meine Beschreibung und sage, ja, von all den Skills kann ich all die oder schreibe halt die auf, die ich auch wirklich kann. So. Dann ist ja schon mal per
Ja.
Definition ganz oben mit drin. Aber dann kann man einfach direkt abmatchen und sagen, okay, macht Sinn, den Lebenslauf weiter anzugucken.
Voll. Ja, das ist tatsächlich, was ich noch nie gemacht habe, auch weil es wahrscheinlich nicht erforderlich war, was jetzt auch ein bisschen neu ist für mich, dass man tatsächlich den CV anpasst für eine spezifische Stelle, für die man sich bewirbt.
Ja,
Was
oder
natürlich
halt
mehr
das
Aufwand
Anschreiben.
bedeutet. Ja.
Also die E-Mail, mit der man es quasi rausschickt. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen.
Ja. Ja, interessant. Interessant auf jeden
Ja.
Fall.
Jetzt vielleicht
Was nicht
nochmal
unser,
abschließend.
ja, was, Entschuldige, was nicht unser generelles Freelancer-Problem löst, weil wir haben immer noch
Ja.
50% an Freelancern in Deutschland, die irgendwie kein Projekt finden.
Ja.
Aber ja, es wird sich schon geben. Aber Entschuldige, ich
Genau.
wollte dich nicht unterbrechen, jetzt zum Abschluss.
Nee, alles gut. Zum Abschluss, was wären jetzt noch so irgendwie deine letzten Tipps? Fällt dir noch was ein, was wir noch vergessen haben, irgendwie mitzugeben? Oder magst du noch was loswerden?
Es ist mir vorhin irgendwie spontan eingefallen, dieses Buch, das ich gelesen habe, So Good They Can't Ignore You. Es war wahnsinnig inspirierend für mich, das damals zu lesen. Es hat mir wahnsinnig geholfen, einfach diesen Mindset zu adoptieren und zu sagen, ich baue einfach Skills auf, die immer gebraucht werden. Und dann bin ich auf der sicheren Seite, was mich nicht vor so einer kleinen Pause schützt. Aber ich habe mir jetzt auch gedacht, vielleicht höre ich es mir nochmal an als Audiobook oder so. Ist ja auch immer inspirierend, das ein zweites Mal zu hören in einer neuen Situation. Ich glaube, das würde ich einfach jedem empfehlen, der gerade struggelt, einen Job zu finden und ja, einfach dieses Buch zu lesen, zu verarbeiten und dann zu sehen, was passiert. Weil für mich war es zumindest wahnsinnig motivierend. Und ich glaube fest dran, wenn man Skills aufbaut, die einfach gebraucht werden, dann wird man eigentlich keine Probleme haben. Das ist, glaube ich, vielleicht mein Wort zum Abschluss.
Das würde ich ein sehr schönes Schlusswort. Ich finde grundsätzlich deine Positivität dem ganzen Thema gegenüber, kann ich nur so unterstreichen, ist einfach eine Durststrecke aktuell. Ich glaube, mittel- und langfristig auf jeden Fall weiterhin super attraktiver Markt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bedanke ich mich ganz herzlich für deine Teilnahme, Philipp. Cool, dass du dabei warst. Für euch, liebe Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da oder eure Fragen in den Kommentaren. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ciao.